Herzlich willkommen zur 170. Ausgabe von Crop FM. Mein Gast ist Robert Fleischer und es geht um Exopolitik. An diesem Gespräch heute Abend beteiligen möchte, kann das über den Crop.com tun, erreichbar über die Website von Crop.fm, cropfm.mur.at und dann auf das blinkende Crop.com-Icon oder den Button klicken. Und ich sehe es in Chat ein, Locke und HB, Shusaku etc. sind schon hier. Hallo, freue mich schon auf eure Fragen. Zur Sendung gibt es auch einen Newsletter, an den kann man sich auch auf der Website von CropFM anmelden, cropfm.mur.at, also cropfm.mur.at. Kein www davor, sonst funktioniert das nicht. Und dann bekommt man alle zwei Wochen ein Mail von mir mit der Beschreibung der kommenden Sendung, so quasi als Erinnerung. Sehr praktisch. Dann kann man es natürlich mailen, cropfm@mur.at. Ein Forum gibt es, in dem immer wieder sehr spannende Diskussionen vonstatten gehen und in das ich zum Beispiel diese Woche ein kleines Interview mit Sabine Zankolo zum heutigen Thema, also sehr gut dazu passend, gepostet habe. Und man kann diese ganze Sendung hier natürlich auch als Podcast abonnieren und hören. Sicher eine sehr bequeme Methode, das Ganze dann wann und wo auch immer man möchte zu hören. Die Vorbereitungen auf einen Angriff intensiviert die USA, und zwar auf einen Angriff auf den Iran. Statt Angriffen auf Atomanlagen seien nun gezielte Schläge gegen die iranische Revolutionsgarde geplant. Das schreibt der angesehene US-Journalist Seymour Hersh im Magazin The New Yorker. Die militärischen Vorbereitungen auf einen möglichen Angriff auf den Iran seien bereits intensiviert worden. Die neue Taktik stoße allerdings nicht bei allen Verbündeten der USA auf Zustimmung. Na, Gott sei Dank, denn ich dachte, es geht da irgendwie um die Atomanlagen und dass die ja damit angeblich Atombomben bauen wollte, aber vielleicht ist es so wie mit den Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein und es geht eigentlich um ganz was anderes, um vielleicht machtpolitische Ansprüche und um Erdöl. Und nun möchte man halt die Revolutionsgarde ausschalten, die natürlich ein strategischer Kernpunkt ist und man kann nur hoffen, dass das Ganze nicht stattfindet, also... Wenn Beten hilft, und das glaube ich durchaus, dann ist jetzt die Zeit vielleicht. Ne? Ja, der Krieg gegen den Iran und der weiterführende, die Eskalation des Ganzen ist sicher das Letzte, das wir jetzt brauchen. Es gibt eine neue Währung, die nennt sich QUID, quasi Universal Intergalactic Denomination. Und sind so abgerundete Jetons, eben extra astronautengerecht gemacht. Ich frage mich nur, wo kann ich damit eigentlich was kaufen? Ich meine, es ist dann so, dass wenn ich von Aliens entführt werde, dass ich mit einer Cola kaufen kann am Raumschiff. Aber man plant natürlich jetzt inzwischen so ein Hilton-artige Gebilde im Erdorbit und dort kann man sich dann vergnügen mit den Quids. Vortrag zu einem sehr spannenden Thema von einem sehr spannenden Mann oder einer sehr spannenden Gruppe. Die Gruppe Phoenix hält heute, genau jetzt, nämlich um 19 Uhr gestartet, in Linz einen Vortrag zum Thema Kornkreise aus dem Jahr 2007 und am 15. Oktober in Wien. Und Jay Goldner war ja schon einmal bei einer Sendung zu Gast und es war eine sehr spannende Sendung. Und ich nehme mal an, der Vortrag ist mindestens genauso spannend. Und die Kornkreisformation vom 7.7.2007 ist nun analysiert worden von Dr. Levengood. Und es ist einer der erstaunlichsten Exemplare, die jemals entstanden sind. Und das ist nachweislich in 90 Minuten entstanden. Und Linda Hau hat da wie immer einen sehr ausführlichen und sehr gut recherchierten Artikel darüber auf ihrer Website earthfiles.com. Wie überraschend, UMTS-Signale sind 10-mal genschädigender als GSM-Signale. In seiner Vorlesung am 1.10. im Rahmen der offenen Universität eines Wissenschaftsforums kritischer Wissenschaftler in Gelsenkirchen legte Professor Adelkoffer erstmals seine Forschungsergebnisse über Auswirkungen der UMTS-Strahlung auf menschliche Zellen vor. Er arbeitete heraus, dass der gelungene Nachweis von DNA-Strangbrüchen zusammen mit Mikrokernen an der gentoxischen Wirkung von UMTS-Signalen keinen Zweifel mehr zulässt. DNA-Strangbrüche treten bereits bei einem 40stel des Grenzwertes auf und UMTS-Signale sind damit fast 10-mal wirksamer als GMS-Signale. Ja, und ich werde Ingrid Grubauer wieder mal zu diesem Thema sicher einladen, aber ein Thema, das natürlich auch eigentlich immer schlimmer wird, anstatt dass es besser wird, denn je ausgefuchster die Geräte sind, desto größer auch die Auswirkungen und wenn man elektrosensibel ist, dann hat man wirklich Pech gehabt. Ja, und die Tempelritter sind irgendwie jetzt wieder ihres Pathos enthoben, dass sie geächtet gestorben sind und quasi exkommuniziert. Und sie sind also offenbar nicht als Ketzer gestorben, sondern König Philipp IV. Hat anscheinend einfach Geld gebraucht und davon hatten sie genug. Und hat dann ihr bizarres Einweihungsritual als Vorwand genommen, um sie sich zu schnappen. Papst Clemens V. Hat den Orden zwar aufgelöst aus politischen Gründen, man wollte halt den Hausfrieden wahren, aber er hat sich dann irgendwie mehr oder weniger bei ihnen entschuldigt, nachdem er sich das Ganze genauer hat erklären lassen. Und warum weiß man das? Weil ein Dokument aufgetaucht ist, das die wahre Geschichte der Tempelritter offenbar widerspiegelt. Und es ist eine sehr spannende Story. Dann gab es Radio Frequencies, Herr Burns Saltwater. Der Artikel ist nicht mehr da. Das ist unglaublich. Radio Frequencies Help Burn Saltwater. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist also Salzwasser, das wunderbar brennt, wenn man es einer elektromagnetischen Schwingung aussetzt und es sozusagen stimuliert. Das war zumindest in diesem Artikel erschienen auf Associated Press zu lesen. Und jetzt, wie es mir schon öfter passiert ist, ist er ärgerlicherweise einfach verschwunden. Und ich habe mir noch gedacht damals, als ich den gelesen habe, ist wirklich erstaunlich, dass das auf dieser Plattform zu lesen ist. Habe ich mir dann allerdings leider nicht heruntergeladen. Und wenn ihn irgendwer hat, wird mich das sehr interessieren und vielleicht kann er mir zuschicken. Dann gab es einen Genpionier, der künstliches Leben schaffte, dem bekannten Genforscher Craig Venter ist es laut eigenen Angaben gelungen, erstmals künstliches Leben zu schaffen. Nicht durch die Manipulation, sondern durch das freihändige Erfinden eines ganzen genetischen Codes. Kritiker warnen vor einem gefährlichen Dammbruch in der Genforschung. Venter hingegen träumt bereits von Organismen, die Treibhausgase zersetzen und Zucker in Erdgas umwandeln. Auch ein interessanter Gegensatz eigentlich. Es gehe um ein neues Wertesystem des Lebens und dabei dürfe man nicht kleinlich sein. Aber vorsichtig vielleicht schon, hoffentlich. Ja, dann gab es die Polizisten, die in der Türkei angeblich UFOs gesehen haben. Und ja, auch ich habe vergangene Woche nicht ganz unpassend ein Objekt gesehen, das sich wirklich seltsam benahm. Erst dachte ich, es wäre eines der berühmten Satelliten, obwohl es ganz eine leicht rötliche Farbe gehabt hat. Und dann ist das Ding plötzlich hell aufgeleuchtet, also dreimal, viermal so hell wie Venus, also wirklich hell. Klar ist ein also weißes Licht. um dann wieder zu verstummen quasi optisch, und dann ist es so weggedimmt und es war noch ein paar Sekunden zu sehen. Das Ganze hat nicht länger als vielleicht 10 Sekunden gedauert und war dann weg. Meine erste Idee war, das muss irgendein Objekt gewesen sein, das in der Atmosphäre verglüht ist. Aber dazu, nach weiterem Überlegen, war eigentlich das zu kurz. Das müsste eigentlich dann quasi einen Schweif nach sich ziehen, wie eine Sternschnuppe es tut. Das ist ja nichts anderes als ein Drum, das da dahergeflogen kommt und dann vor sich hin verglüht. Und das war da ganz anders. Aber das ist eben einer dieser Sichtungen, wo man nicht so genau weiß und wo ein gewisses Fragezeichen bleibt. Aber um diese Art von Sichtung geht es heute nicht. Heute geht es um Dinge, die eindeutig keine natürliche Erklärung haben. Wie zum Beispiel eine Sichtung von Sabine Zankula, die sie 1994 in Hirscheck gemacht hat. Da gibt es auch eben diesen Clip online, auch von der News-Sektion verlinkt. Und wenn das jemand im Archiv hört, ist er direkt von der Sendung verlinkt. Durchaus spannend, und da habe ich keine Ahnung, was es ist. Also meine Sichtung von vergangener Woche, wahrscheinlich irgendein unbekanntes Naturphänomen, das ich nicht kenne. Whatever, es gibt wirklich viel zwischen Himmel und Erde, das wir nicht wissen, aber vielleicht auch Dinge, die wirklich in dem Sinn paranormal unerklärlich sind. Und es ist eigentlich völlig müßig, sich darüber zu unterhalten, ob diese Sichtungen jetzt gemacht werden oder ob die nur ein rein psychologisches Phänomen sind etc. Denn sie werden gemacht, auch wenn Leute wie Werner Walter und Michael Schirmer nie müde werden, das alles zu bezweifeln und in Frage zu stellen immer wieder. Aber ist okay, ist auch gut irgendwie, da ein bisschen ein Gegengewicht zu schaffen. Dennoch, die Frage ist natürlich nicht so sehr, die Frage ist eigentlich überhaupt nicht mehr, ob diese Sichtungen gemacht werden, sondern was dahinter steckt. Und das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Es gibt dann noch, das Kornkreisphänomen, wie gesagt, die Dinge entstehen teilweise in 90 Minuten und weniger, und das Ding, von dem ich da in den News gesprochen hatte, hatte hunderte Kreise und war, glaube ich, hunderte Meter lang. Genau, Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr. Es gibt das sehr seltsame Phänomen der Rinderverstümmelungen, es gibt Entführungsphänomene, es gibt, wie wir heute in der Sendung hören werden, Implantate, die Leuten herausoperiert werden. Also, wenn man das Ganze jetzt zusammennimmt, Implantate nehme ich die nicht unbedingt, wo man nicht genau weiß, was das überhaupt ist. Aber man weiß, dass es irgendwie künstlichen Ursprung sein muss. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann ist die plausibelste Erklärung, glaube ich, zumindest werden wir keine plausiblere bis jetzt unter die Finger kommen. Ich warte darauf eigentlich. Aber die plausibelste ist doch, dass wir besucht werden. Es ist schon lange werden vielleicht, und dass diese Besucher auch eine bestimmte Agenda haben. Das müssen sie irgendwie. Ich meine, sonst würde das ja nicht so lange jetzt schon andauern. Und obwohl ich, nachdem ich mich schon sehr lange mit dem Thema beschäftige, schon fast eigentlich schon fast enttäuscht wäre, wenn hinter diesem Ganzen einfach nur unter Anführungszeichen Außerirdische stehen würden, muss ich sagen, dass es wirklich die einleuchtendste Erklärung ist, wenn man alle Beweise zusammennimmt, die es gibt, auch wenn sie wirklich schwer zu begreifen ist. Und, aber dann vielleicht auch, ist es, wenn man sich den Kosmos anschaut, der ist riesengroß, ist es vielleicht gar nicht so schwer zu begreifen. Ich meine, vielleicht ist es eigentlich offensichtlich. Ich weiß nicht so genau, aber mein Gast, Robert Fleischer, hat sich in den 15 Jahren, in denen er sich mit dem Ganzen beschäftigt hat, davon überzeugt, dass es Besucher sind, ganz einfach. Ich bin schon sehr gespannt, welche Beweise ihn eigentlich da wirklich überzeugt haben und wie sein Weg zu dem Ganzen war und was auch vor allem seine Schlüsse sind, die er aus dem Ganzen zieht. Das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Gleich geht's weiter mit Exopolitik auf Crop FM. Thank you. heutiger Telefongast Robert Fleischer hat sich, wie gesagt, seit 15 Jahren mit diesem Phänomen auseinandergesetzt und ist Betreiber der Website exopolitik.org. Eine sehr interessante Website, eine neue Website, die vor ein paar Monaten online gegangen ist. Und ich habe ihn da angemeldet und zu meiner großen Freude machen wir heute diese Sendung zusammen. Hallo Robert.
Hallo.
Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Oh, sehr gerne. Also ich habe ja schon lange nach jemandem gesucht, der Deutsch spricht und über dieses Thema sprechen kann und es auch will. Und den habe ich jetzt endlich einmal gefunden und bin ja schon sehr gespannt auf diese Sendung heute. Vielleicht am Anfang ein bisschen was über dich. Wie gesagt, 15 Jahre hast du dich damit beschäftigt. Warum?
Warum? Also mit 16 Jahren habe ich die große Freude gehabt, Erich von Däniken kennenzulernen. Der hat mich natürlich als 16-Jähriger unglaublich beeindruckt, die Geschichten, die er erzählt. Und ich kenne auch alle Bücher, glaube ich, das heißt bis vor 10 Jahren oder so. Also Erich von Däniken ist wirklich ein Mensch, der es schafft, einen das Weltbild völlig durcheinander zu bringen. Das hat er auch bei mir geschafft. Wir haben uns dann getroffen, wenn er in der Gegend war, bei mehreren Vorträgen und so weiter, haben also auch oft im Hotel zusammengesessen, darüber geredet. Ich bin inzwischen leider keinen Kontakt mehr zu ihm, was ich schade finde. Aber ich denke, ich werde es demnächst mal wieder angehen. Ja, und
er hat ja auch ein Buch geschrieben, oder?
Ja.
Und jetzt gerade wieder ein neues Buch geschrieben, das jetzt gerade rausgekommen ist, wo er eigentlich sehr viel eigentlich über seine persönlichen Erfahrungen mit diesem Phänomen sagt.
Tomi und der Planet der Lügen. Mhm. Ja, ein sehr interessantes Buch. Ich hätte ihn auch gern mal dazu gefragt, weil es ist ja auch so, ich habe ihn oft gefragt, haben Sie denn selber mal irgendwas erlebt oder irgendwas gesehen? Und er immer nein. Also nichts dazu gesagt, aber einmal, wir saßen da, das war glaube ich in Glauchau oder so, hier in Sachsen, saßen wir da und er hat gesagt, aber weißt du, Robert, da ist etwas, das ist viel größer als was wir uns vorstellen können. Und hat an seiner Zigarette gezogen und diesen Rauch, irgendwie kriegt er das mit dem Rauch so hin, dass er den Rauch durch den Mund und durch die Nase gleichzeitig ausatmet oder so. Und er hat so einen Blick gehabt, während er das gesagt hat. Das werde ich nie vergessen. Da habe ich mir gedacht, da muss was dran sein. Da muss irgendwas sein, was dieser Mensch mir nicht erzählt.
Ja.
Und deswegen war es für mich eine große Überraschung, dann zu lesen, dass er sagt, dass er eigentlich, ich glaube, mehrere Monate, schreibt er in Tomi und der Planet der Lügen, von einem Außerirdischen begleitet wurde, der 20 Jahre jünger ist als er und genauso aussah wie er und dass er von den Geheimdiensten durch die Wüste gejagt wurde. Das ist natürlich eine spannende Geschichte. Was da dran ist, kann ich leider auch nicht sagen.
Ja, und Erich von Däniken, auch ich habe, keine Ahnung, 80ern einen Film von ihm gesehen, eine Dokumentation, aber er war ein bisschen oberflächlich am Anfang, finde ich, aber er hat auch jetzt selbst zugegeben, dass einige der Dinge, die er früher gesagt hat, vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen waren. Und andererseits aber war er der Erste, der das wirklich ins Massenbewusstsein gebracht hat.
Also sicherlich kann man Erich von Däniken vorwerfen, dass er einige Sachen leider nicht so genau genommen hat. Es ist wohl, glaube ich, es kann sein, dass ich mich jetzt täusche, aber es ist wohl von einem Fall bekannt, wo er eine Statue als original ausgegeben hat, die aber eindeutig eine Fälschung war. Und hat dann habe dann wohl gesagt, dass es ja egal ist, die Originalstatue hätte ja auch so ausgesehen und so. Also das ist schon schade, aber auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, Erich von Däniken haben wir zu verdanken, dass es einen alternativen Blick gibt auf historische Gebäude und auf Tempelanlagen und so weiter und so fort, die allesamt, also alle, die er da bespricht, wirklich in die Richtung zeigen, da ist offenbar ein Kontakt gewesen zwischen Erdzivilisationen und außerirdischen Zivilisationen.
Ja, da ist aber Erich von Däniken bei Weitem nicht der Einzige, der in diese Richtung geforscht hat und noch immer forscht. Und Das ist ein sehr interessanter Aspekt von dem wir heute sprechen, aber so quasi eins nach dem anderen.
Mhm.
Und jetzt muss ich da sagen, fällt mir gerade ein, dass ich einfach vergessen habe, unsere beiden Clips zu brennen. Aber ich hab's tatsächlich vergessen, das ist sagenhaft.
Das macht nicht.
Aber ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Keine Angst.
Kannst du sie live abspielen vom Computer?
Ja, ich werde es schon irgendwie schaffen. Sie sind mich am Server, also ich, ja. Wollen wir dann sehen. Okay. Das heißt, du hast aber auch, also inspiriert durch Erich von Däniken hast du dann dich immer mehr dafür interessiert und
genau, ich bin
es
dann,
mündete in, ja?
Hab mich dann weiter damit beschäftigt, habe dann auch noch jemand anders kennengelernt, das war Michael Hesemann, der inzwischen das Feld geräumt hat und über Marienstatuen schreibt, glaube ich. Und nun ist es so, dass irgendwie Michael Hesemann und Erich von Däniken sich damals nicht so gut leiden konnten. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist in der Öffentlichkeit. Da habe ich also, der eine hat mir das über den einen erzählt, was der mal Schlimmes gemacht hat. Dann hat der andere mir das über den anderen erzählt und so. Dann war ich also völlig durcheinander und habe dann irgendwann entnervt mich anderen Sachen zugewendet. Und das Thema Paläoseti, Prä-Astronautik eigentlich erst mal ein paar Jahre dann nicht mehr angefasst.
Aha, mir ist es ähnlich gegangen, ja.
Es stimmt auch, es ist wirklich auf diesem Gebiet der Ufologie unglaublich viel Desinformation unterwegs, ja. Es ist sehr schwer herauszufinden, wem man glauben kann, welche Informationen korrekt sind und so weiter und so fort. Und wenn man auf diesem Gebiet aktiv ist, glaube ich, braucht man noch viel mehr als auf anderen Gebieten wirklich eine gründliche Recherche und so weiter. Und wir versuchen da unser Bestes in unserer Initiative für Exopolitik und Freigabe der UFO-Technologie. Wir versuchen das mit Zusammenarbeit mit Organisationen in Deutschland, aber auch weltweit. Wir haben zum Beispiel gute Kontakte zur MUFON, CES. Wir haben gute Kontakte zum Disclosure Project, über das wir bestimmt noch sprechen werden, nehme ich an.
Das habe ich auch verlinkt von der Startseite aus, weil ich mir denke, dass es eben sehr gut dazu passt, weil du ja auch mit denen irgendwie zusammenarbeitest, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Ja. Ja. Also unsere Zusammenarbeit ist eigentlich so, dass wir versuchen, Informationen gemeinsam zu bewerten und uns gemeinsam einen Reim darauf zu machen. Es ist ein Informationsaustausch, der überhaupt noch nicht so geregelt und regelmäßig ist, wie ich das gerne hätte. Aber es ist ein Anfang und ich meine, unsere Initiative gibt es ja auch erst seit noch nicht mal einem halben Jahr. Ich hoffe also, dass sich das in der nächsten Zukunft noch ein bisschen mehr organisieren wird. Im Moment ist es auch so, dass die meisten Aktivisten von uns, das ist wie so ein loser. Also wir sind im Moment noch ein ziemlich wilder Haufen von Menschen, die allesamt wissen, dass da was dran ist und wir versuchen, das Thema jetzt gemeinsam anzugehen.
Und einer der Herren ist ja auch Herr von Ludwiger.
Ja, Ilokan von Ludwiger ist der Leiter der MUFON, Central European Section. MUFON heißt Mutual UFO Network. Er ist Astrophysiker, hat bei der DASA gearbeitet viele Jahre lang. Hat als meiner Meinung nach als einer der ganz wenigen in Deutschland das Thema von vornherein wissenschaftlich untersucht, ist dabei auch kritisch gewesen, ist auch mal auf die Nase gefallen, ist wieder aufgestanden und Ilokan von Ludwiger hat unglaublich interessante Fälle gesammelt von Sichtungen, die man sich eben nicht so einfach erklären kann, wie ich finde.
Absolut, und es gibt auf deiner Website auch ein sehr langes Interview mit ihm.
Ja.
Und vom zweiten Teil wollten wir da heute ja einen Clip spielen, aber ich muss mich entschuldigen, ich habe es echt irgendwie.
Aber weißt du was, das ist auch gar nicht so schlimm, weil ich hatte ja eigentlich geplant, dass ich den zweiten Teil des Interviews noch fertig mache, sodass er dann zeitgleich zu dieser Sendung auf unserer Seite steht, aber leider habe ich es nicht geschafft. Naja gut, also ja. Es geht im, können wir vielleicht mal kurz drüber sprechen, es geht um Alien-Implantate, also die wissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse von Alien-Implantaten, und es geht auch um die Rockefeller-Konferenz, bei der er eingeladen war, 1997 eingeladen von Lawrence Rockefeller, wo er zusammen mit anderen Experten aus der ganzen Welt versucht hat, sich diesem Phänomen zu nähern. Das Ganze war Teil einer Wahrheitsinitiative von Lawrence Rockefeller, der wiederum Berater von Präsident Clinton war. Und Präsident Clinton wollte darüber informiert werden am Anfang, wollte dann aber am Ende nicht mehr darüber informiert werden. Also rausgekommen ist für ihn, dass es, wenn er sich mit dem Thema UFOs beschäftigen würde, dass er da auf unüberbrückbare Widerstände in der Politik stoßen könnte.
Das ist interessant. Das heißt, er wollte dann nicht mehr darüber informiert werden. Ich meine, er hätte ja nicht darüber reden müssen. Also.
Es ist wohl so, dass, ich kenne die Geschichte nicht so genau, aber es ist wohl so, dass der Lawrence Rockefeller einen den Leiter des Berater, des Wissenschaftlerstabes von Clinton kontaktiert hat und ihm Beweise oder das, was sie für Beweise hielten, präsentiert hat und so weiter. Und dieser Chef des Wissenschaftlerstabs war am Anfang eigentlich ziemlich aufgeschlossen gegenüber der ganzen Sache und dann aber merkwürdigerweise nicht mehr. Gut, könnte man jetzt auch sagen, vielleicht waren die Beweise einfach nicht so beweiskräftig. Aber gut, das wissen wir nicht, wie das gewesen ist.
Ja, wir wissen viel nicht, aber andersherum gesagt wissen wir auch viel mehr, als man so gemeinhin annimmt. Ja. Also ich sage jetzt einmal, der Wissensstand so, über dieses ganze Phänomen, über das wir heute sprechen und über das, was dahinter stehen könnte und wie er sich in der Öffentlichkeit präsentiert und wie ihn Leute präsentiert bekommen, die sich eingehender damit beschäftigen, das sind wirklich zwei Paar Schuhe.
Ja, das stimmt.
Ich möchte vielleicht am Anfang kurz, okay, wir werden heute eigentlich dann an dem Punkt ansetzen, wo man eigentlich davon ausgehen, okay, gut, es gibt also ein breites Spektrum verschiedener Sichtungen und Erlebnissen und wir versuchen es eher zu interpretieren, aber vielleicht könntest du ein paar Tipps abgeben, wenn sich jetzt jemand irgendwie quasi informieren möchte über die aktuellen Forschungen auf dem Gebiet, wo man eigentlich heute steht. Was gibt's denn da an Büchern oder Dokumentationen, die du da empfehlen kannst?
Gut, also leider nicht sehr viel. Vor allem auf Deutsch ist das ziemlich schwierig. Es gibt jetzt erst seit kürzester Zeit im deutschsprachigen Raum Verleger, die anfangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, und zwar mit den richtigen Büchern, wie ich finde. Was besonders gut finde, ist das Nexus Magazin, herausgegeben vom Mosquito Verlag. Die haben auch das neue Buch von Stephen Greer herausgebracht, Hidden Truth, Forbidden Knowledge. Ich glaube, das heißt auf Deutsch verborgene Wahrheit, verbotenes Wissen oder so. Stephen Greer ist der Leiter des Disclosure Project. Das ist also eine gemeinnützige Organisation, die sich in den USA für offene Anhörungen vor dem US-Kongress einsetzt, um den 21 Militärzeugen Gehör zu verschaffen, die in diesem Disclosure Project sind und sagen, dass sie in ihrer Militärlaufzeit Kontakte mit Außerirdischen hatten oder sonst was für Erfahrungen gesammelt haben, die allesamt darauf schließen lassen, dass das US-Militär also ganz genau weiß, dass es Außerirdische gibt und dass sie diese Sache vor der Öffentlichkeit geheim halten. Ich wollte auch noch sagen, es gibt, also man kann einfach überhaupt nicht in Worte fassen, wie groß die Schere ist zwischen der Darstellung der ganzen UFO-Thematik in den Massenmedien und den tatsächlichen Fakten, die dahinter stehen. Es gibt da also, es ist ja nicht so, dass sich nur so Freaks wie ich sich damit beschäftigen würden, ja, oder wie einige Leute gerne sagen, dass das so Leute sind, die, was weiß ich, so Realitätsflucht oder wie heißt das, Alltag, sich aus ihrem Alltag flüchten, weil er ihnen zu langweilig vorkommt oder so und sich nur deswegen beschäftigen. Sondern es gibt zum Beispiel US-Astronauten, gibt es hier einen Gordon Cooper von der Mercury 7 Mission, der sagt, ich möchte betonen, dass die meisten Astronauten nur sehr widerwillig über UFOs sprechen, aufgrund der vielen Leute, welche willkürliche Falschmeldungen, oft Dokumente gefälscht und deren Namen und Ansehen ohne Zögern missbraucht haben. Die wenigen Astronauten, die weiterhin auf dem Gebiet der UFOs aktiv sind, tun dies mit großer Vorsicht. Es gibt einige von uns, die an UFOs glauben und die Gelegenheit hatten, ein UFO auf dem Boden oder vom Flugzeug aus zu sehen. Das sagt er, und tatsächlich hat er auch das selber miterlebt, dass ein UFO vor ihm auf dem Boden gelandet ist. Dann gibt es da Dr. Edgar Mitchell, der sechste Mensch, der den Mond betreten hat, der sagt, was am 5. Juli 1947 in Roswell passierte, ist die Wahrheit. Meine Freunde, die die Geschehnisse damals mit eigenen Augen miterlebten und heute längst tot sind, haben mir die Wahrheit erzählt. Eine staatliche Geheimorganisation zur Geheimhaltung dieser Zwischenfälle arbeitet auch heute noch erfolgreich an der Verschleierung dieses wichtigsten Ereignisses in der Geschichte der Menschheit. Und so könnte man jetzt noch weiter fortfahren. Es gibt hier noch einen Brian O'Leary, der sagt, das ist auch US-Astronaut, Apollo-Wissenschaftsastronaut, sagt, diese massive Vertuschung ist seit beinahe 60 Jahren im Gange, seit dem Absturz eines UFO bei Roswell, Neumexiko, im Juli 1947. Ein Ereignis, das ganz sicher nicht, wie von der US-Luftwaffe behauptet wird, durch einen Ballon zustande kam. Solche Mythen werden nur von Unwissenden oder den Mächtigen und deren Untertanen akzeptiert. Und es gibt auch immer mehr Vertreter aus der Politik, die also entweder, die meisten eigentlich, die früher mal richtig aktiv waren in der Politik, zum Beispiel, es gibt dann einen Verteidigungsminister von Kanada von 1963 bis 67, der heißt Paul Hellier.
Ja, genau, von dem habe ich auch schon berichtet, ja. Also wie über die meisten der Leute, ja.
Wie ich an der Stelle kurz sagen will, es gibt auf unserer Seite ein Interview, das ich untertitelt habe mit Paola Harris. Paola Harris ist die italienische Exopolitik-Aktivistin.
Auch eine sehr interessante Frau, ja.
Bitte?
Auch eine sehr interessante Forscherin, ja, die vor allem mit Paul Hellier auch viel gemacht hat.
Ja, also dieser Verteidigungsminister sagt, UFOs sind so real wie die Flugzeuge, die unsere Köpfe fliegen. Da hat er recht. Er gebraucht das Wort in diesem Sinne von Raumschiff, obwohl dieses UFO eigentlich heißt unidentifiziertes fliegendes Objekt. Aber gut, wir wissen ja, was er meint. Die Geheimhaltung sämtlicher den Vorfall von Roswell betreffenden Angelegenheiten war beispiellos. Es ist nun an der Zeit, den Schleier der Geheimhaltung zu lüften und die Wahrheit bekannt werden zu lassen, damit eine echte und informierte Debatte über eines der wichtigsten Probleme stattfinden kann, vor denen unser Planet heute steht. Das sagt ein ehemaliger Verteidigungsminister von Kanada auf einer Exopolitik-Konferenz am 25. September 2005 an der University of Toronto.
Ja, und wenn man, erstaunlich, ja?
Wenn man dann über solche Sachen stolpert, dann stellt man irgendwie fest, scheint da ja wohl dran zu sein, dass diese Leute sich derart aus dem Fenster hängen, die ja nun wirklich keinen Grund mehr haben, sich noch wichtig zu tun. Ich meine, stell dir mal vor, Tarek, du wärst auf dem Mond gewesen, ja? Du bist der sechste Mensch, der jemals auf dem Mond gewesen ist, der sechste Mensch. Du bist dort oben rumgelaufen, du hast dich hier zurückgezogen, Ruhm und Ehre sind deine bis zum Ende deiner Tage. Welchen Grund hättest du, dich unbeliebt zu machen, dich Medienschelte auszusetzen, dich der Lächerlichkeit preiszugeben und zu behaupten, dass es eine UFO-Vertuschung gibt auf staatlicher Ebene?
Und du sprichst
welchen
jetzt auf keinen. Und du, also denke ich mir, und du sprichst jetzt auf Edgar Mitchell an, nehme ich an.
Ja,
oder?
Ja. Edgar Mitchell.
Ja, welchen Grund hat ein Lieutenant Walter Haut, glaube ich, heißt er. Haut.
Ja. Ja.
Ein quasi Testament zu hinterlassen, in dem er darüber spricht, dass sich Roswell eigentlich mehr oder weniger so zugetragen hat, wie wir es uns in unseren Künstenträumen ausgemalt haben.
Ja.
Es gibt keine gute Erklärung dafür. Und deshalb sage ich mir irgendwie, ich bin jetzt, ich kann nicht hundertprozentig davon überzeugt sein, dass es hinter diesem Phänomen Außerirdische stehen, solange ich nicht selbst wirklich diesen Beweis gesehen habe. Und den habe ich in dem Sinne nicht gesehen. Aber es ist mit Abstand die plausibelste Erklärung dafür. Und zwar eine Erklärung, die wirklich alle Dinge, die du jetzt genannt hast und die wir heute noch nennen werden, unter einen Hut bringt. Und das ist irgendwie der Punkt für mich.
Du redest jetzt von der eidesstattlichen Erklärung, die er abgegeben hat, oder?
Genau, der letzte Teil war eher allgemein, aber ich meine diese eidesstattliche Erklärung, die er abgegeben hat, in der er diese Aussagen gemacht. Ich habe es verlinkt vom Ankünder aus, man kann es dort nachlesen, da gibt es auch ein Interview mit der Tochter, glaube ich, etc. Also und er ist ja kein Einzelfall. Colonel Corso zum Beispiel, ne?
Ja, Colonel Corso ist einer der Kronzeugen, sage ich mal, der gesamten Exopolitikbewegung. Paula Harris kennt ihn ziemlich gut. Ich kann es auch kaum erwarten, sie im November danach zu fragen, wenn ich sie sehe in Rom. Da treffen wir uns jetzt Anfang November alle europäischen Exopolitik-Leiter oder Koordinatoren, will ich mal sagen, weil so Chefs oder sowas sind wir ja nicht. Wir haben keine hierarchischen Strukturen. Kann ich kaum erwarten, Sie zu fragen nach Lieutenant Colonel Philip Corso. Ein sehr interessanter Mensch, der hat also im Pentagon gearbeitet als ein ziemlich hochrangiger Mitarbeiter, und zwar in der Abteilung für Forschung und Weiterentwicklung. Und Lieutenant Colonel Philip Corso hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Tag nach Roswell. Steht hier gerade vor mir. Das gibt es auch oder gab es mal auf Deutsch, inzwischen nicht mehr. Es wird nicht mehr verlegt. Und er beschreibt in diesem Buch auf über 300 Seiten, wie er von seinem Vorgesetzten damit beauftragt wurde, die Überreste von dem abgestürzten Raumschiff in Roswell zu untersuchen, rauszufinden, was das ist, und der zivilen Nutzung zuzuführen. Und laut Colonel Philip Corso sind da zum Beispiel die Kevlar-schusssicheren Westen draus geworden, die Nachtsichtgeräte, die Mikroelektronik im Allgemeinen und auch Glasfaserkabel und so weiter. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch. Es fällt mir halt wirklich schwer, mir zu sagen, das ist alles Spinnerei irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Nein, also alle diese Dinge, die du jetzt da genannt hast, sind wenn dann unglaublich bizarre Spinnerei und somit schon wieder sehr interessant. Also es ist, man kann es drehen und wenden, wie man will. Da hat sich zu viel angehäuft, da ist für mich eine kritische Masse erreicht. Tut mir leid.
Es ist auch also, Entschuldigung.
Na, das war's auch schon. Bitte.
Ja, ich wollte sagen, es ist auch so, wenn man ein bisschen die Hintergründe über diese UFO-Sache kennt, über die UFO-Vertuschung, dann liest man auch die tagesaktuellen Nachrichten mit ganz anderen Augen. Also zum Beispiel, jetzt wo ich hier gerade dieses Buch in der Hand habe, hier steht auch irgendwo drin, dass Stalin 1948 also auch davon erfahren hat, dass da in Roswell dieses Raumschiff abgestürzt ist, und hat seine ganzen Geheimagenten draufgejagt und gesagt, hier, wir wollen auch diese Technologie. Ich meine, es war ja Kalter Krieg und so weiter. Und kürzlich habe ich gelesen, dass der Sicherheitsberater von Bush sich öffentlich darüber beschwert, dass die Russen schon wieder so viele Geheimagenten in den USA eingeschleust haben in irgendwelche Kreise, wie schon zu Hochzeiten des Kalten Krieges oder wie seit Hochzeiten des Kalten Krieges nicht mehr.
Ja, es kann viele Gründe haben, ja.
Und er sagt sogar explizit, dass diese Agenten offenbar hinter der geheimen Militärtechnologie der Vereinigten Staaten her sind.
Ja, das sind sie aber immer, ne? Also. Ja,
dann kann man sich jetzt, wenn man diese Nachricht liest, dann auch fragen, wohin, was wollen die da wohl? Ja? Was ist wohl das, was die da suchen?
Naja, ich meine, Agenten sind wahrscheinlich sehr oft hinter geheimer Militärtechnologie hinterher. Aber es stimmt, dass also die Nachrichten sind teilweise ja völlig bizarr, ja, und äußerst widersprüchlich. Und mir ging es auch schon oft so, dass wenn ich dann quasi hypothetisch dahinter setze, diese Präsenz einer oder wahrscheinlich mehrerer außerirdischer Kulturen oder Zivilisationen, die da irgendwie auch ihre eigene Agenda haben, dann gibt es zumindest irgendein Erklärungsmodell für diese völlig wirre Welt. Ich meine, vielleicht ist es einfach nur...
Man muss sagen, es gibt immer ganz viele Erklärungsmodelle. Ja, es gibt die sogenannten Skeptiker, die sich Skeptiker nennen, obwohl es eigentlich Skeptizismus eigentlich ein normaler Bestandteil von wissenschaftlichem Vorgehen ist. Die haben natürlich immer weltliche Erklärungsmodelle, Und wenn da irgendwas nicht reinpasst, sagen die, ja, das muss doch Quatsch sein. Ja,
ja klar, also Wissenschaft sollte eigentlich unvoreingenommen daran gehen. Ne? Na, was ich nur meinte war, ich kann es nur bestätigen, dass man tatsächlich, wenn man diese Möglichkeit mit einbezieht, dass die sehr gut passt oft. Ja? Und dass die auch sehr viele Dinge, die scheinbar unzusammenhängend passieren in der Weltpolitik, irgendwie, da geben plötzlich Dinge einen Sinn, wo man vorher überhaupt keinen Plan hatte. Aber es ist halt, es wird auch sicher oft so sein, dass Dinge wirklich einfach so wie wir sind, denn wir sind Menschen. Gell? Also.
Ja, es scheint also hinter dem alltäglichen Weltgeschehen noch etwas anderes zu geschehen. Und
doch ist möglich, ja.
Ich würde fast denken, dass das den größeren, wichtigeren Teil von dem ausmacht, was tatsächlich geschieht. Das UFO-Thema wird seit 50 Jahren, eigentlich seit 1947, seit zum ersten Mal ein Pilot Kenneth Arnold davon berichtet hat und das Ganze in der Presse die Runde gemacht hat, wird dieses Thema im Grunde lächerlich gemacht. Am Anfang noch nicht so. Am Anfang wurde das ernsthaft debattiert in der Presse und es war natürlich auch ein unglaubliches, also es gab so Anfang der 50er, so in den 50er Jahren so eine UFO-Welle, es gab eine Sichtung über Washington DC zum Beispiel, die Zeitungen haben darüber berichtet, die ganze Sache ist immer mehr hochgekocht sozusagen und irgendwann haben die entsprechenden Leute an den entsprechenden Stellen die Notbremse gezogen. Die haben dann ein Projekt ins Leben gerufen, um diese Hysterie wiederzulegen. Die allgemeine öffentliche Hysterie, die UFO-Hysterie. Und dann haben sie diesen J. Allen Hynek beauftragt, die Fälle zu sammeln und einige ausgewählte Fälle der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und dann, es gibt auch eine Dokumentation vom ZDF, glaube ich, wo dargelegt wird, dass J. Allen Hynek offenbar den geheimen Zusatz in seinem Arbeitsvertrag mit der Luftwaffe hatte, dass er das Thema lächerlich machen sollte oder halt dafür sorgen, dass die Aufmerksamkeit von diesem Thema verschwindet.
Aber der Schuss ging nach hinten los, ne?
Zuerst war es erfolgreich und ich glaube, die waren auch sehr erfolgreich. Also ich meine, es gibt ja kein Wort, was gleich so viel Abscheu und Widerwillen auslöst wie UFO oder Außerirdische oder sowas.
Ja. Aber Hynek hat sich...
Die kleinen grünen Männchen, die in den Massenmedien immer so schön... mit Star Trek Musik oder so, ja.
Ja.
So. Und das Interessante ist auch, die Diskussion in den Massenmedien beschränkt sich vor allem auf UFO-Sichtungen. Jetzt im Moment, die CENAP meldet, dass die CENAP ist eine Organisation hier in Deutschland, die sich damit beschäftigt und die der Meinung sind, dass dem allen etwas Weltliches zugrunde liegt. Und die tun auch, wie ich an der Stelle mal betonen möchte, mal ausdrücklich, eine sehr wichtige Arbeit, denn sie trennen die wirklich interessanten Fälle von denen, die nicht so interessant sind. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die meisten UFO-Sichtungen tatsächlich auf irdische Erklärungen zurückzuführen sind, ja.
Aber du sprichst da von Werner Walter auch, ne?
Ja.
Ja, ich meine, es gibt ja ihn und dann gibt es in Amerika einen ganz ähnlichen Mann namens
Michael
Shermer, genau, der letztens auf der von dir verlinkten Larry King Show auch war und eigentlich sehr schlecht ausgestiegen ist. Aber mir kommt da oft vor, haben CENAP eigentlich auch schon Fälle behandelt, die sie nicht erklärt haben oder zerklärt haben?
Das weiß ich nicht und ich will auch nichts, ich will auch nichts Böses über irgendjemanden sagen.
Nein, das möchte ich auch nicht, aber mich wundert es nur.
Denn ich finde, dass das Feld der Ufologie von gegenseitiger Häme und Denunziation versetzt ist und das schadet allen Beteiligten. Das schadet denen, die eine Meinung vertreten, das schadet den anderen, die andere Meinung vertreten. Es wird teilweise richtig unfair nachgetreten und so. Also und wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir uns nicht daran beteiligen werden, weil es uns wirklich um die Sache geht und es geht uns nicht darum, irgendwie jemanden in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht nicht um nichts Persönliches und man muss auch niemanden dafür persönlich angreifen.
Alles klar. Nur es ist für mich nur interessant zu beobachten, wie man sich so lange mit einem Thema beschäftigen kann, das offenbar ja nicht existiert.
Das muss ich auch sagen, ja, den Gedanken.
Das ist das, was ich wirklich sonderbar finde und warum man es dann nicht lässt und Briefmarken sammelt oder so. Das ist einfach, was ich nicht ganz verstehe. Aber ja, da bin ich völlig bei dir. Die Ufology Eats It's Young, hat einmal, ich glaube, Stanton Friedman gesagt. Es gibt, glaube ich, kein kontroverselleres natürlich, aber auch kein feindseligeres Terrain als UFOs. Also ja, da, und dennoch, du hast also von diesen ersten Sichtungen in den 50ern gesprochen, und auch noch in den 40ern hat es angefangen, diese Feuerbälle. Mhm. Und ich möchte vielleicht jetzt, ich habe es doch geschafft, diese beiden Clips jetzt noch runterzuladen. Mhm. Und ich habe sie jetzt da und kann sie, ich hoffe, dass der Computer sie jetzt auch wirklich abspielen wird. Und ich würde jetzt gern von Werner Utter diese Sichtung spielen, einfach um jetzt doch Leuten, die jetzt nicht so vertraut sind mit dem Thema, ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, von was wir hier sprechen. Möchtest du das ein bisschen noch kommentieren, diese Sichtung?
Ja, Werner Utter, wollte ich noch kurz sagen, ist der ehemalige Chefpilot der deutschen Lufthansa, ein sehr angesehener Pilot mit Zehntausenden von Flugstunden, war auch dann in den letzten Jahren im Vorstand tätig und ist leider vor ein paar Jahren verstorben. Und er hat an mehreren Stellen, vor allem in den letzten Lebensjahren, immer mal wieder von seinen diversen UFO-Sichtungen berichtet. Ich glaube, zum letzten Mal in diesem Interview, das er mit Illobrand von Ludwiger von dem UFON CES gemacht hat. Und ich finde es sehr ergreifend. Können wir mal reinhören.
Genau, wir haben da also ungefähr 4 Minuten vorbereitet. Werner Utter sieht etwas, das es eigentlich gar nicht gibt.
Mein erstes bewusstes Erlebnis hatte ich auf einem Flug von Beirut nach Bagdad. Und das war damals eine Super Constellation, eines der besten dreimotorischen Flugzeugen mit 4 Motoren. Mhm. Und als wir über den zunächst wir starten heraus und mussten dann in einer Rechtskurve über dem Mittelmeer Höhe gewinnen, um den Libanon zu überfliegen. Und als wir dann fast auf dem Scheitelpunkt des Libanon flogen, sah ich plötzlich vor mir, zwar links voraus, ein Licht, so ein helles Licht. Und ich erinnerte mich sofort an meine Erlebnisse im letzten Krieg als Flieger und dachte mir, irgendwo wirft einer eine Leuchtbombe. Und es hat mich fasziniert. Ich habe das Licht angesehen und es kam plötzlich auf mich zu. Und zwar in einer solchen Geschwindigkeit, dass ich zunächst mal meine Scheinwerfer anmachte. Ich dachte, es sieht mich nicht. Und den Co-Piloten noch sagte, hier pass mal auf, hier kommt was auf uns zu. Und es ging alles Minuten, Sekunden, möchte ich sagen, war das Licht da und es stand ein Feuerball, möchte ich sagen. Ein Feuerball, der nicht tot war, sondern der lebte, der pulsierte, stand dann plötzlich neben mir zwischen dem linken Innenmotor und der Kanzel. Das heißt, man konnte nicht genau sehen, wie weit er nach außen ging, dieser Feuerball, und flog mit mir rum. Und es war taghell im Cockpit und ich stupfte den Co-Piloten an, der sah es auch, und wir sprachen kein Wort. Wir waren also fast erstaunt über so etwas. Und während wir so in diesem Feuerball hineinstarten, ging der Feuerball, möchte ich sagen, mit einer unheimlichen Geschwindigkeit, etwa mit 45 Grad vor mir, nach oben, wurde immer kleiner und verschwand, wurde dunkel, und das war's. Ne? Und wir beide wir waren dermaßen beeindruckt, dass wir also überhaupt nicht mehr miteinander reden konnten. Jeder schluckte ein paar Mal tief, nicht? Und Bagdad haben uns erstmal erholt von dem Ganzen, was wir gesehen haben. Wir konnten uns überhaupt nichts erklären, was damals schon, dass damals schon irgendwelche UFO-Sichtungen bekannt waren. Und zwar mir war auf jeden Fall nichts davon bekannt. Ich habe dann später mit Professor Bender korrespondiert und er meinte auch, ja, das fragte meine seelische Erregung. Sag ich, ja, ich habe keine seelische Erregung gehabt. Ich war putznüchtern bei dem ganzen Flug. Das war's und ich kann es nicht erklären. Und ja, das war also die erste Begegnung, die ich heute noch vor Augen sehe, wie es damals war. Denn es hat mich doch an viele Flüge in Kriege in Russland erinnert, wo auch Feuerbälle, allerdings als Flakgranaten, um einen rum waren.
Ist es richtig, dass bei einigen...
So, okay, jetzt hat leider der zweite gestartet. Ja, ja, das ist sehr äußerst interessant, dass er eben sich an den Krieg erinnert, wo das Phänomen schon auch jetzt nicht unbedingt als Flak-Beschuss bekannt war, sondern als Foo Fighters und das ja, auch ganz ähnlich beschrieben wird. Ne? Also,
ja. Wobei ich zu den Foo Fighters sagen muss, ich weiß nicht sehr viel darüber, aber ich habe mal Herrn von Ludwiger dazu gefragt, als ich bei ihm war jetzt und er hat gesagt, es ist wohl auch so, dass dann einige Geschosse, die man da in die Luft geschossen hat, sich am Ende zu diesen Lichtern entwickelt haben und dass das auch von einigen Leuten dann als diese Foo Fighters gesehen wurde, was jetzt nicht bedeuten soll, dass es nicht vielleicht doch außerirdische Raumschiffe waren. Ich weiß es wirklich nicht. Bei den Foo Fighters bin ich vorsichtig.
Ja, man beschreibt es aber durchaus ähnlich, wie er es beschrieben hat, nämlich fliegen da mit dem Flugzeug mit der Zeit lang etc. Das meine ich, ist also wenn diese Beschreibungen aus den Kriegsjahren tatsächlich wahr sind, dann war das garantiert kein Flakbeschuss. Aber ja, vielleicht ist es auch im Nachhinein.
Man kann sich das gar nicht oft genug vor Augen führen. Das ist ein Pilot, ein Mensch, der alle möglichen atmosphärischen Erscheinungen aus seinem Umfeld kennt. Es gibt auch ein anderes Interview, das er für das baden-württembergische Fernsehen gemacht hat, glaube ich. Da sagt er auch, er hat so viele Sachen gesehen und bei den meisten Dingen, die er gesehen hat, war er sich sicher. Also das ist das oder also die meisten Dinge konnte er sich erklären, aber das, was er hier schildert, ist halt wirklich atemberaubend, ja. Also ein Licht, was sich neben ihm an der Kanzel festheftet und das ganze Cockpit ausleuchtet, das ist eine Szene wie aus einem Science-Fiction-Film.
Ja, das ist schon was Besonderes. Aber dennoch ist es noch ein recht großer Schritt von einer Sichtung wie dieser, natürlich hin zu den Außerirdischen oder ja, zur Hypothese, dass wir da wirklich besucht werden. Was hat dich jetzt wirklich überzeugt davon, dass es offenbar so sein muss?
Okay, also Fotos haben mich noch nie überzeugt, muss ich sagen. Ich war immer der Meinung, dass das alles Mögliche sein kann und jeder, der einigermaßen mit Photoshop umgeht, kann sich seine UFO-Fotos machen. Aber was wirklich spannend ist und was auch von den Massenmedien wie auch von den Skeptikern gemieden wird, das sind die Leute, das sind diese unglaublich vielen Leute, die aus den Militär- und Geheimdienstkreisen kommen und die sagen, dass sie in ihrem Dienst Kontakte mit Außerirdischen hatten oder mit oder wie sie beschreiben, wie da die militärinternen Vorgänge sind, wenn es dann zu einer UFO-Sichtung kommt oder sogar wenn irgendwo ein Raumschiff abgestürzt ist. Ja, es gibt zum Beispiel, bevor wir jetzt zum Disclosure Project kommen, es gibt da diesen Robert Dean zum Beispiel, der war bei der NATO, hat eine Cosmic Top Secret Clearance gehabt. Das ist die höchste Sicherheitsfreigabe, die es überhaupt geben kann, die es offiziell nicht gibt. Er hatte ein Dokument in der Hand, das heißt The Assessment. Und aus diesem Dokument, das wurde von der NATO erarbeitet von 1961 bis 1964, um potenzielle Verteidigungsfälle herauszuarbeiten, die aufgrund von Flugobjekten zustande kommen. Er hat das also ziemlich genau studiert und hat auch danach noch viele Jahre darüber erzählt, Unsere Kollegen von Project Camelot haben ihn vor kurzem das letzte Mal interviewt, jetzt ist er im Ruhestand. Aber was aus diesem Dokument hervorgeht, ist, dass die Erde, das hat die NATO rausgefunden, laut Robert Dean, die Erde wird von verschiedenen Rassen beobachtet. Und es gibt offenbar einen Plan oder einen Prozess, den die Außerirdischen verfolgen, bei dem die Erde irgendeine zentrale Rolle spielt. Wir wissen aber nicht genau, was das ist. Diese sind technologisch weit fortgeschritten. Also so weit, dass wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Robert Dean sagt, diese Leute wissen, dass wir in einem multidimensionalen Universum leben. Da komme ich dann gegen Ende vielleicht nochmal drauf, was das bedeutet. Das heißt also, mal ganz kurz vielleicht, Raum und Zeit gelten für diese Besucher offenbar nicht. Die NATO weiß in diesem Dokument von 4 Rassen, die uns besuchen kommen, und eine davon sah sehr menschlich aus, sagt Robert Dean. Es ist aber nicht so, dass die so aussehen wie wir, sondern dass wir so aussehen wie die. Und das ist nämlich eine sehr, sehr spannende Frage, wie es sein kann, dass es humanoide Außerirdische gibt, die so aussehen wie wir. Diese Humanoiden, die uns so ähnlich sehen, waren auch von größter Besorgnis für die NATO, laut Robert Dean. Denn die könnten ja tatsächlich einfach so ins Verteidigungsministerium reinmarschieren, irgendwelche geheimen Unterlagen sich schnappen und sich rausbeamen, sag ich jetzt mal. Ja. Die sind also von größter Besorgnis. Gegen Ende seiner Zeit bei der NATO, 76, glaube ich, ist er ausgeschieden aus dem aktiven Dienst, sagt er, waren der NATO 12 verschiedene Rassen bekannt. Das ist ein NATO-Offizier. Was mich auch überzeugt hat, das sind so diverse Dokumente, die man findet. Die meisten sind durch das amerikanische Informationsfreiheitsgesetz freigegeben. An denen ist nicht zu rütteln. Das sind Dokumente, die sind offiziell bestätigt. Offizieller geht's nicht, die kann man sich auf der Webseite des FBI runterladen. Da steht zum Beispiel hier in einem FBI-Memo, das habe ich jetzt hier auf Englisch, könnte ich mal versuchen, schnell auf Deutsch zu sagen, ein Untersuchungsbeamter der Luftwaffe vermerkte, dass 3 sogenannte fliegende Untertassen in Neu-Mexiko geborgen wurden. Sie wurden beschrieben als kreisförmig, mit einer Kuppel in der Mitte, ungefähr 50 Fuß im Durchmesser. In jeder davon waren 3 Körper von menschlichen, aber nur 3 Fuß großen Insassen. Sie hatten metallische Kleidung mit einer sehr feinen Textur an und jeder Körper war in derselben Art und Weise angezogen, also ähnlich wie bei Testpiloten.
Das ist ein FBI-Memo, das kann öffentlich jeder zugänglich?
Auf der Webseite des FBI. Ich sag mal noch schnell die Daten dazu. Das ist ein FBI-Memo vom 22. März 1950 an J. Edgar Hoover vom Washington FBI Office, das 1976 unter dem Freedom of Information Act veröffentlicht wurde. J. Edgar Hoover war der Direktor des FBI.
Das heißt, man kann sich dieses Dokument von der Website des FBI runterladen.
Ja. Genau.
Und da steht genau das drin, was du jetzt gesagt hast.
Genau.
Da würde ich dich bitten, dass du mir vielleicht den Link schickst, weil das würde ich gerne verlinken mit dieser Sendung, denn das ist tatsächlich sehr interessant.
Ja, klar, mache ich. Dann gibt's noch ein anderes. J. Edgar Hoover hat handschriftlich auf ein Dokument, was freigegeben wurde, vermerkt, ich würde es tun, ich würde es tun, also der Luftwaffe bei ihren Untersuchungen helfen, aber bevor wir darüber übereinstimmen, müssen wir darauf bestehen, dass wir vollen Zugang zu den geborgenen Scheiben erhalten. Zum Beispiel in dem LA-Case, er meint mit LA wahrscheinlich Los Alamos und nicht Los Angeles, hat sich die Armee alles geschnappt und will uns noch nicht mal kurz drauf blicken lassen.
Also Agent Mulder schaut durch die Finger.
Das steht auf einem Dokument, das durch den Freedom of Information Act freigegeben ist.
Okay.
Dann ist natürlich auch so, dass General, nein, es ist nicht Ja, es ist Lieutenant General Nathan F. Twining, hat eine Konferenz mit Leuten des Air Institute of Technology gehalten. Die Ergebnisse dieser Konferenz, die am 23. September 1947 abgeschlossen wurde, hat er in einem geheimen Memorandum zusammengefasst und an Brigadegeneral George Shulgin geschickt. Und darin steht, ich zitiere, dass das berichtete Phänomen ist etwas Reales, nichts Unwirkliches oder Erfundenes. Es gibt Objekte, die ungefähr scheibenförmig sind, die Größe haben, als wäre es ein kleines menschengemachtes Flugzeug. Es besteht die Möglichkeit, dass einige der Vorfälle von natürlichen Phänomenen verursacht wurden. Und er beschreibt diese Objekte auch hier wie folgt: metallisch oder lichtreflektierend. Es gibt keine Spur, wenn es fliegt, außer in einigen Fällen, wenn das Objekt offenbar unter sehr hohen, sehr schwierigen Bedingungen operiert. Und so weiter und so fort.
Und das alles auf einem Dokument, das man offiziell vom FBI sich runterladen kann. Also du bist also nur
das, im das Dokument, das war jetzt nicht vom FBI, okay. Aber man kann sich das alles runterladen im Internet. Das ist auch ein offizielles Dokument, was durch den Freedom of Information Act freigegeben wurde. Was mich wirklich umgehauen hat, war auch, das ist das letzte Dokument, was ich kurz erwähnen möchte, ein Dokument von Wilbert Smith, ein hochrangiger Beamter im kanadischen Transportministerium. Der schreibt in einem Dokument, das ist auch durch den Freedom of Information Act freigegeben, ich habe durch diskrete Erkundigungen bei der kanadischen, durch die Mitarbeiter der kanadischen Botschaft in Washington folgende Informationen einholen können. A. Die Angelegenheit ist die am strengsten geheim gehaltene Sache in der Regierung der Vereinigten Staaten und wird sogar noch höher eingeordnet als die Wasserstoffbombe. B. Fliegende Untertassen existieren. C. Ihre Funktionsweise ist unbekannt, aber eine kleine Gruppe um Dr. Vannevar Bush tut ihr Möglichstes, um herauszufinden, wie es funktioniert. D. Die gesamte Angelegenheit wird von den Behörden der Vereinigten Staaten als ungeheuer wichtig eingeschätzt. Also es sind also Dokumente, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wie ich finde.
Oh ja,
und solche Sachen werden in den Massenmedien einfach nicht genug, also in den Massenmedien sowieso nicht, aber auch in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht besprochen. Ja, also es geht nur um irgendwelche Lichter auf irgendwelchen Fotos und so weiter. Und da kommt man natürlich nicht weiter, ja.
Und ich meine, so ist es. Und das ist das Spannende. Man kann natürlich ewig über irgendwelche Lichtpunkte, denn eine Sichtung allein ist es einfach nicht und kann es nie sein. Aber es geht um die Kombination all dieser verschiedensten Erlebnisse und Sichtungen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist nicht, okay, irgendwer hat da irgendwas gesehen, sondern es ist, tausende Leute haben Dinge gesehen, die aber auch die teilweise völlig wir sind, teilweise erfunden, aber teilweise ehrlich so erzählt sind, wie sie es erlebt haben und durchaus Sinn ergeben und in der Gesamtheit ein Bild ergeben, das wir versuchen hier heute zu schildern. Robert Dean, kann ich nur bestätigen, ich habe da vor Jahren einmal ein Video mit ihm gesehen, wo er genau über das Assessment spricht und das hat mich total beeindruckt, das hat mich umgehauen damals, also das muss so 97 gewesen sein, 96 und das hat mich wirklich von den Socken gehauen, wo er genau das beschreibt und interessanterweise, ich habe das auch jetzt verlinkt vom Ankünder aus oder dann in der Past Joe-Sektion, Richard Boylan, sagt er was?
Ja.
Der hat, weil du gesagt hast, dieses Assessment war eben so um Anfang der 60er Jahre und der beschreibt ja dann Meetings, die also quasi die elitäre Schicht der Erde mit Außerirdischen 1964 hatte, die irgendwie dann auf einen Deal hinausliefen etc. Auch äußerst spannend, ne? Also
Ja, es ist man kommt gar nicht raus aus dem Lesen und Anschauen und so. Deswegen, wir haben auch bei unserer Initiative für Exopolitik die Entscheidung getroffen, dass wir uns vor allem auf audiovisuelle Medien stützen wollen, weil das auch einfach dem Aufmerksamkeitsstil in unserer Zeit entspricht. Keiner, der sich mal eben schnell im Internet informieren will, hat Lust, sich einen ellenlangen Text durchzulesen. Da ist nun gerade das Audiovisuelle ganz gut geeignet. Die gesamte Pressekonferenz des Disclosure Project steht auf unserer Seite auf exopolitik.org.
Absolut empfehlenswert.
Wir bauen die Sektion auch gerade aus. Das heißt, es wird jetzt bald jeder der Zeugen, die in dieser zweistündigen Pressekonferenz aussagen, einzeln anklickbar sein mit genauem Wortlaut, was er sagt und so weiter. Das ist nur ein bisschen viel Arbeit. Aber das Disclosure Project ist wirklich eine Sache, die hat mich überhaupt dann auch durch den Kontakt mit den Leuten da in Washington dazu gebracht, jetzt diese Initiative zu gründen. Ja. Die Disclosure Project Pressekonferenz ist meiner Meinung nach das spektakulärste Video, was es überhaupt gibt auf diesem gesamten Gebiet.
Ja, man muss sich da vorstellen, es geht, also ich habe sie gesehen damals, zwar nicht live, aber ich habe es mir dann unmittelbar danach gestreamt angeschaut. Einer nach dem anderen, NASA-Mitarbeiterin, CIA-Angestellter oder Ex-CIA-Mann, Wissenschaftler, Techniker, Ärzte, geht da raus, sagt, erzählt eine Story, die einen die Haare zu Berge stehen lassen müsste eigentlich, sagt, und er ist bereit, vor Kongress und der Eid auszusagen, nächster, unglaublich. Absolut unglaublich.
Und die haben auch alle noch diesen Militärhabitus drin. Guten Tag, mein Name ist Dwayne Arnett.
Ja, ja. Es sind nicht alle, es sind auch zivile Personen da dabei. Ne? Aber apropos audiovisuelle Medien, ich würde jetzt doch vielleicht gern noch, bevor wir uns über eher die Bedeutung dessen, die Zeit vergeht natürlich wie im Flug heute, unterhalten, würde ich doch gern, wenn du zustimmst, den Clip von Illobrand von Ludwiger spielen, wo er über etwas spricht, das tatsächlich wirklich, wo es man wirklich mulmig wird, nämlich über Implantate, die man aus Leuten rausholt, und im Endeffekt indirekt auch über das Entführungsphänomen. Ich würde sagen, wir spielen dann jetzt kurz. Möchtest du noch ein bisschen was dazu sagen zum Herrn von Ludwiger?
Ja, also ich habe mich mit den Alien-Implantaten selber noch nicht so ausgiebig beschäftigt und natürlich bei weitem nicht so ausgiebig wie der Astrophysiker Herr von Ludwiger, der aber was er hier schildert, natürlich auch nur die Forschungsergebnisse seiner Kollegen wiederholt. Soweit ich weiß, hat er selber jetzt kein Implantat irgendwie rausgeschnitten aus
dem Patienten. Ja, ist ja kein Arzt, klar.
Das hätte er mir wahrscheinlich auch gesagt. aber das ist wohl sehr, sehr spannend. Das lässt auch was auf die Motivation der Besucher schließen, von denen Herr von Ludwiger da ausgeht, dass es ja gar keine Außerirdischen sind, sondern Zeitreisende. Aber das ist eine andere Geschichte. Da können wir vielleicht nochmal später drüber sprechen. Also Film ab sozusagen.
Okay, das ist ein ungefähr dreiminütiger Clip über eines der wirklich, sage ich mal, grenzigen Aspekte dieses Phänomens, von dem wir heute sprechen.
Ist es richtig, dass bei einigen Entführungsopfern auch Gegenstände gefunden wurden im Körper?
Ja, also richtige Implantate. Da haben wir natürlich auch mit Medizinern gesprochen und sagen, das passiert schon mal, dass Gegenstände, also Steinchen und Nadeln mal unter die Haut geraten und dann das Wandern anfangen und die Betroffenen wissen gar nicht mehr, wie das reingekommen ist. Sie sind mal hingefallen und haben dann in der Wunde dann Stein bekommen oder reinbekommen. Aber in 10 Fällen jedenfalls hat ein Millionär, der Bob Bigelow, diese Operation bezahlt. Die kosten immer so etwa $10,000. Und wenn man dann 10 Operationen selbst bezahlen muss, also als Forschungsorganisation, würde das gar nicht gehen. Aber in diesen 10 Fällen haben also wirklich Chirurgen etwas herausgeholt aus den Wunden, wo die Zeugen sagten, das ist uns im Zusammenhang mit den Entführungen da implantiert worden. Und manche von diesen Sachen, die zeigen also wirklich ganz seltsame Eigenschaften. Und da ist zum Beispiel Silikon, was dann magnetisch ist, man weiß gar nicht, wie das dazu kommt. Und man sieht nicht, was das überhaupt für einen Zweck hat, das Ganze. Es ist nur so, dass die Implantate mit den Nervenzellen irgendwie verwachsen. Und das tut sehr weh, auch bei der Operation, wenn man da in der Anästhesie dann ist und die Ärzte meinen, der Patient dürfte ja nun gar keinen Schmerz empfinden, dann tut das sehr weh, weil man von den Nerven, die diese Objekte abreißen muss. Normalerweise ist es so, wenn ein Fremdkörper im Fleisch ist, dann wird er abgestoßen und dann passiert es nicht, dass die Nervenzellen sich da anbinden. Und das ist aber bei diesen echten Implantaten, sage ich jetzt mal, die herausgeholt worden sind, der Fall. Ist sehr merkwürdig.
Und was sind das für Objekte? Ähneln die
sich? Verschiedene Art. Nein, sie sind also groß wie Bohnen oder sind Plättchen. Und man kann nichts feststellen, also auch unter dem Mikroskop ist das schlecht herauszufinden, was für Strukturen das nun direkt hat, die etwas Besonderes bewirken sollen. Das ist nicht bekannt, beziehungsweise von einem Objekt zum nächsten. Es besteht wieder manchmal aus Silizium und so anderen Derivaten und so andere mal aus Metallen. Ich weiß nicht, was das soll. Ein Stück, was keine Strukturen hat.
Ja, also ja. Objekte, die in Leuten gefunden werden, nachdem sie so ein Erlebnis hatten und magnetisches Silizium.
Ja, völlig, er sagt ja auch selber, man weiß einfach nicht, was das soll. Ja. Und ich finde es auch richtig ehrlich von ihm, dass er sagt, wir wissen einfach nicht, was das soll. Wir versuchen uns einen Reim darauf zu machen, aber wir wissen es nicht. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wenn es sich um Außerirdische oder Zeitreisen oder von irgendwas handelt, was nicht von diesem Planeten ist oder nicht aus unserer dreidimensionalen Raumzeit, aus unserem unmittelbaren Lebensumfeld, ja, dann können wir es natürlich auch nicht wissen. Woher sollen wir es denn dann wissen? Ja, wie soll er denn sagen, oder wie soll denn irgendjemand jemals sagen können, das ist außerirdisch? Ja, es gibt ja auch diesen psychologischen Effekt, dass man nur Dinge benennen kann, die man überhaupt kennt. Es gibt eine Vase, das ist so in der Wahrnehmungspsychologie so ein Test, eine Vase mit einem Muster drauf, wenn du und ich, wenn wir uns die Vase angucken würden, sehen wir da ein halbnacktes Pärchen drauf, die sich zärtlich umarmen und sich küssen, im Liebesakt begriffen. Und wenn man diese Vase aber einem vierjährigen Kind zeigt, dann sieht das Kind auf der Vase nur Delfine. Und das liegt daran, dass das Kind eben in diesem Muster nur das Muster der Delfine erkennt, weil Delfine kennt es, aber das vierjährige Kind kennt natürlich nicht den Liebesakt.
Ja.
Und so kommt es auch, dass diese UFO-Sichtungen, wie ich denke, und alle Leute, die davon erzählen, wie sie mit Außerirdischen zu tun hatten, dass es immer so schwammige Erklärungen sind, wo die Leute einfach sagen, ja, ich habe sowas noch nie gesehen, ja, ich weiß es nicht, weiß es einfach nicht. Dasselbe ist auch bei Robert Salas, ist ein Zeuge des Disclosure Project. War auf einem Luftstützpunkt in Montana für Raketenstarts zuständig, für Minuteman-Raketen. Und er ist einer der Zeugen des Disclosure Project, eine Pressekonferenz 10. Mai 2001 im National Press Club, vollständig zu sehen auf Deutsch unter exopolitik.org. Dieser Robert Salas ist ein hochrangiger Militärangehöriger. Er berichtet, dass er am 16. März 1967 einen Anruf bekommen hat von einem seiner Hauptsicherheitsbediensteten und der berichtet ihm, dass da über diesem Raketensilo ein UFO schwebt und er konnte das einfach nicht glauben, hat dem Anruf keine Bedeutung weiter beigemessen und hat sich nichts weiter dabei gedacht, aber der Anruf kam dann nochmal später, der Beamte klang noch unruhiger, hatte also offenbar große Angst und berichtet, das Objekt ist hellrot glühend und es schwebt vor dem Eingangstor und alle Sicherheitsbeamten stehen mit gezogener Waffe da draußen und so. Und hat er sich also, während er also so telefoniert, stellt er fest, dass eine Rakete nach der anderen in seinem Raketensilo in den No-Go-Condition gehen, also in den Außerbetrieb-Modus. 6 bis 8 Raketen sind in diesem Moment, wo dieses UFO da über diesem Raketensilo geschwebt ist, ausgefallen. Und er hat den Gefechtsstand informiert und da haben sie ihm mitgeteilt, dass zur selben Zeit bei einem anderen Raketensilo genau dasselbe passiert ist, nur haben die dort alle ihre 10 Raketen verloren. Das heißt also, um es jetzt mal kurz zusammenzufassen, da kommt ein UFO und deaktiviert Atomraketen. Das ist auch nicht der einzige Fall, wo das vorgekommen ist, muss man auch sagen.
Ja, da gibt es ja einige Fälle.
In Großbritannien, diesen Bentwaters-Fall 1980, da ist dasselbe auch gewesen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Raketen ausgefallen sind, aber es wird berichtet, wie da dieses UFO mit einem Strahl da auf dieses Raketensilo geschossen hätte und so. Das ist schon eine interessante Sache, ja. Denn kann man sich schon überlegen, welche Motivation dahinter steckt. Also offenbar gefallen den Besuchern nicht unsere Atomwaffen und offenbar sind sie was auch diese Implantate zeigen, offenbar sind sie an Experimenten interessiert und so. Ist also äußerst merkwürdig und da kann sich nicht so richtig ein Reim darauf machen, was das alles soll. Wenn ich darf, habe ich noch ein bisschen Zeit, würde ich noch gerne auf andere Zeugen in diesem Disclosure-Projekt eingehen.
Ich meine, vielleicht noch eins sagen und dann möchte ich eigentlich auf das kommen, da wird eh schon viel zu wenig Zeit bleiben, was jetzt deine Interpretation und deine Schlüsse sind draus. Aber vielleicht machen wir jetzt nur ein Beispiel und dann...
Ja, ich will mal Daniel Sheehan kurz erwähnen. Daniel Sheehan ist Politikwissenschaftler und hat, also Rechtsanwalt, hat Abgänge von Harvard, hat im Watergate-Fall entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass die Wahrheit ans Licht kommt in der Iran-Contra-Affäre und so. Es ist also wirklich ein großes Tier. Dieser Mensch ist der Rechtsleiter des Disclosure Project und er berichtet davon auf der Pressekonferenz, dass Präsident Carter beim Amtsantritt 1977 ein Treffen mit dem Direktor der CIA hatte. Und das war damals interessanterweise George Bush Senior. Und Präsident Carter bittet also CIA-Chef George Bush Senior darum, die geheimen Unterlagen und Informationen über UFOs sowie die Informationen der US-Geheimdienste über die Existenz außerirdischer Intelligenz ausgehändigt zu bekommen. Und jetzt kommt's. Der CIA-Direktor sagt zum US-Präsidenten, dass er ihm diese Informationen nicht geben will, weil seine Sicherheitsfreigabe nicht hoch genug ist. Und das ist eine sehr wichtige Sache, was Daniel Sheehan da beschreibt. Er ist auch nicht der Einzige, der darauf zu sprechen kommt. Es gibt offenbar über den gewählten Repräsentanten des Volkes wie dem US-Präsidenten, den wir für die höchste Instanz halten, noch eine höhere Instanz, die diese Leute wie Marionetten tanzen lassen, in ihrem Interesse. Und diese Leute haben die gesamte UFO-Sache im Griff. Das sind die Leute, die geheimen Projekte, diese Nachbauprojekte leiten. Das sind diese Leute, die für die Vertuschung in den Medien zuständig sind. Und sie tun das deshalb, weil sie auch dieselben sind, die das Öl haben, die Macht haben. Wenn jetzt wirklich auskommen sollte für die gesamte Welt unerschütter, also unverrückbar fest, dass wir schon immer wahrscheinlich von irgendwelchen Besuchern hier auf unserem Planeten besucht werden, die von sonst woher kommen, die über Technik verfügen, die aus dem Nichts Energie erzeugen können und Antigravitation und was weiß ich, das würde zu einem technologischen Austausch kommen, es würde keiner mehr Erdöl brauchen. Das heißt, die gesamten Machtverhältnisse auf unserem Planeten würden sich verschieben in einer Weise, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Und daran haben diese Leute natürlich kein Interesse.
Ja, ich meine, wenn du sagst aus nichts, dann muss man vielleicht schon einfach, es sieht für uns so aus, als würde aus nichts Energie entstehen. Du sprichst dann natürlich auf freie Energie an, aber zumindest bei den Ansätzen, die man auch jetzt auf der Erde schon verfolgt, entsteht sie nicht wirklich aus nichts, aber okay, das ist nur
vollständig
halber.
Das stimmt. Und was Daniel Sheehan hier sagt, ist, wie ich finde, eine der wichtigsten Beiträge zu dieser Pressekonferenz. Denn er sagt zum Beispiel auch, dass er Zugang zu geheimen Akten des Project Blue Book hatte, der Luftwaffe. Im Mai 1977 geht er in die gerade eröffnete US-Kongressbibliothek ins Madison-Gebäude, setzt sich, er beschreibt da, wie er sich in so einen Kellerraum setzt, bewacht von zwei Leuten, die vor der Tür stehen und wie er sich dort durch die Fotos hangelt und die Dokumente, er hat nicht viel Zeit, er darf nichts aufschreiben und er sieht dort Fotos von Raumschiffen, wo US-Personal ringsrum steht und das gerade untersucht und so weiter und da war für ihn klar, okay, also hier ist die Kacke am Dampfen, sagt er jetzt mal. Ja, Das ist also die andere Seite der gesamten UFO-Geschichte. Ja, es gibt offenbar eine Schattenregierung, da gibt es auch eine Theorie dazu, oder man könnte schon fast sagen, es ist nicht mehr einfach nur eine Theorie, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass es eine Gruppe gibt von äußerst mächtigen Leuten, die außerhalb der Gesetzgebung der Vereinigten Staaten und weltweit operieren. Das ist zustande gekommen durch den National Security Act 1947 von Präsident Truman.
Das Jahr, in dem Roswell passierte, das Jahr, in dem die erste Wasserbombe gezündet wurde, das Jahr, in dem der Transistor erfunden wurde und das Jahr, in dem der erste Überschallflug gemacht wurde.
Ja, 1947 war offenbar ein Schlüsseljahr in der ganzen Sache. Ja. Präsident Truman hat an eine Gruppe von Leuten die Verantwortung übergeben, sich diesem Phänomen ohne Rücksicht auf jegliche Gesetze oder ohne Rechenschaft auf irgendjemanden zu beschäftigen. Und das ist das Problem. Diese ganze Sache ist außer Kontrolle geraten. Wir haben Grund zu der Annahme, nach allem, was wir wissen, dass diese Leute außerirdische Technologie geborgen haben und nachgebaut haben. Philip Corso hat das beschrieben, wie er da Trümmerteile untersucht hat. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel die Luftwaffe, wie das J. Edgar Hoover hier auch in diesem Memo gesagt hat, offenbar noch viel mehr hat als die anderen Waffengattungen des US-Militärs. Und wir glauben, dass die Technologie, die diese geheimen Projekte haben, dafür geeignet ist, die Probleme auf der Erde zu lösen, nämlich die Energieknappheit, Hunger, Armut, die Abhängigkeit vom Öl, die Umweltverschmutzung, all diese ganzen Sachen müssten eigentlich nicht mehr existieren, wenn diese Technologie endlich zur zivilen, friedlichen Energieerzeugung freigegeben würde. Und dafür setzen wir uns ein bei der Deutschen Initiative für Exopolitik und werden dabei auch von internationaler Seite kräftig unterstützt, Gott sei Dank, will ich mal sagen.
Und ich meine, zur Kernfrage eigentlich von heute werden wir nicht mehr kommen. Das heißt, es muss irgendwann Exopolitik Nummer 2 geben, fürchte ich.
Exopolitik Nummer 2? Also
einen zweiten Teil zur heutigen Sendung. Denn das hat jetzt keinen Sinn mehr, dass wir dieses Thema noch anreißen am Ende. Und also ich hoffe, es war jetzt quasi eine implizite Einladung oder Bitte, dass wir da dieses Gespräch einmal weiterführen. Aber den Rest dieser Sendung würde ich vielleicht gerne dazu nutzen. Ich meine, das werden jetzt sicher viele hören und sich denken, wie kann denn das sein? Man kann ja nicht einmal, es einfachste Geheimnisse werden ja irgendwie, man schafft es ja nicht einmal, diese zu halten und alles sickert irgendwann durch. Jetzt, also die üblichen Argumente. Wie kann es sein, dass dieses Geheimnis so lange geheim gehalten wurde? Wobei ich da auch gleich sagen muss, naja, ist es wirklich so geheim? Aber wie kam es zu dieser Situation? Vielleicht um die Frage ein bisschen zu präzisieren. Wie ist es möglich, dass die Medien sich so kontrolliert sind? Und das müssen sie sein, wenn das wahr ist, was du sagst.
Gut, das will ich auch nur ganz kurz, wir haben ja nicht mehr viel Zeit, mal eben ansprechen. Da gibt es die Operation Mockingbird des CIA, eine groß angelegte Propagandaaktion, die ins Leben gerufen wurde. Ich habe hier auch, genau, da sind ja vor kurzem im Juni auch Dokumente freigekommen von der CIA. Und jetzt wissen wir also, dass hunderte von ausländischen Agenten rund um die Welt Informationen an die CIA liefern und auch die Meinung der Öffentlichkeit durch Propaganda beeinflussen. Es stehen hunderte von Journalisten auf den Gehaltslisten der CIA, auch in Deutschland, wie ich denke. Ich möchte da jetzt mal, das ist meine persönliche Meinung, die ich jetzt mal so sage. Ich habe die Meinung, dass der Spiegel von den Geheimdiensten beeinflusst wird. Ich sage das mit voller Absicht. Ich war auch selber mal dort Praktikant und ich denke, ich kann mir diese Meinung erlauben. Nach allem, was ich über den Spiegel weiß und auch der Staatsanwaltschaft übrigens, ist der Spiegel ja auch unheimlich, weil er teilweise aus Dokumenten zitiert, die selbst die Staatsanwaltschaft nicht kriegen kann. Das ist alles bekannt. Und die Kosten der Desinformation der Welt kosten den amerikanischen Steuerzahler im Jahr 265 Millionen Dollar. Das ist, was herausgekommen ist aus einem Kongressbericht im Jahr 1976. Also es gibt auch wirklich, da steht in diesem Kongressbericht, von diesem Netzwerk dieser mehreren hunderten ausländischen Agenten die natürlich das Thema, was ihnen nicht passt, so klein wie möglich halten, also entweder verzerrt darüber berichten oder überhaupt nicht darüber berichten. Und der Spiegel ist ja auch dafür bekannt, dass er die ganze UFO-Sache, sagen wir mal, auf seine Spiegelart anpackt. Ja,
ja, also dazu kann ich jetzt nichts sagen, aber wenn du dort, also du hast ja sicher mehr Einblick als ich. Bottom line ist, es gibt durchaus Möglichkeiten, wie die Wirtschaft und Geheimdienst und Wirtschaft sind ja irgendwie auch komischerweise lustig irgendwie.
Das wäre eigentlich wirklich mal ein Thema für Exopolitik 2.
Da haben wir noch viele Themen. Also ich sehe da 3, 4 auch auf uns zukommen. Das ist endlos. Und wir haben heute, und wir sind jetzt leider am Ende, tut mir leid, wir haben eigentlich zumindest einmal klargestellt, was sind für dich die überzeugenden Beweise und wie schaut eigentlich die Beweislage im Groben jetzt einmal aus von dem Ganzen? Was weiß man schon? Und es war sehr spannend, vor allem auch der Clip von Herrn Illoband von Ludwiger. Und ich muss jetzt leider aussteigen und ich so leid es mir tut, ich würde heute echt gerne überziehen. Und vielleicht ein kurzes Schluss.
Ich bedanke mich für die Einladung, ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch wieder eingeladen zu werden.
Wunderbar, wir bleiben in Kontakt und ich kann also nur jedem empfehlen, auf deine Website zu gehen. Die hat es absolut in sich und da sind absolut tolle Interviews rum. Danke, dass du heute da warst.
Vielen Dank.
Tschüss. Okay, tschüss. Ja, wie zu erwarten war, ist die Zeit natürlich viel zu kurz gewesen für dieses Thema und ich hoffe wirklich, dass wir relativ bald es schaffen, uns hier wieder zusammenzufinden und ich mit Robert da das nächste Interview zu diesem Thema machen kann. Das nächste Mal bleiben wir irgendwie beim Thema und es wird jetzt in nächster Zeit auch wieder mehr Sendungen in diese Richtung geben. Wir bleiben sozusagen beim Thema, wenn auch wieder ein völlig anderer Aspekt des Ganzen. Jutta Belle wird zu Gast sein und Jutta Belle hat persönliche Erfahrungen gemacht mit sogenannten Reptoiden. Ein Thema, das vielleicht einigen von David Icke's Arbeit etc. bekannt ist und ein Thema, wo ich immer so meine Fragezeichen natürlich habe. Aber das Interessante ist eben, dass diese Frau wirklich selber Erfahrungen, Kontakte etc. gemacht hat. Auch das Entführungssyndrom-Phänomen spielt da mit rein etc. Und auch eine Sendung, auf die ich sehr gespannt bin. Denn, wie gesagt, wenn jemand da persönliche Erfahrungen hat, ist das ein bisschen was anderes, als wenn er das Ganze nur aus anderen Quellen hat, sage ich mal. Okay, diese Sendung mit Jutta Belle wird am 26. Oktober stattfinden. Same time, same station. Ich bedanke mich bei allen fürs Interesse und fürs Zuhören. Macht es gut. Un ami courage, courage mon frère, la table est mise.